Ich finde gerade dieses Kollektive total wichtig. Ich hatte das auch schon häufiger in Gesprächen mit GewerkschafterInnen, dass sie so davon gesprochen haben, die Modeindustrie ist eben so krass globalisiert und ja auch eine der Industrien, die so die Globalisierung als erstes mit vorangeschritten hat. Und trotzdem sind aber oft Vereine und Gewerkschaften eben nicht so global wie die Unternehmen organisiert und agieren eben oft eher natürlich in ihrem Wirkungskreis und dass das eigentlich kollektiver passieren müsste, dass man sich noch viel mehr vereinen müsste und größer agieren müsste.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Manchmal reicht ein einziger Moment, um den Blick auf eine ganze Branche zu verändern. Für Carmen Maywald, Journalistin, Storytellerin und jemand, der weiß, wie wirksam gute Geschichten sein können, war das der Besuch in einer Textilfabrik in Portugal. Ein Ort, an dem sie die Realität hinter den glänzenden Modekampagnen sah. Menschen, harte Arbeit und die Frage, welchen Preis wir eigentlich für unseren Lebensstil zahlen. Seitdem sucht Carmen in ihrer journalistischen Arbeit nach den wahren Geschichten, den leisen, ehrlichen, unbequemen. Sie hat gelernt, wie viel Macht in Sprache steckt und wie wichtig es ist, Nachhaltigkeit nicht als Trend zu begreifen, sondern als Verantwortung. Gemeinsam tauchen wir heute ein in die Welt der Mode, der Kommunikation und der Verantwortung. Wir sprechen über die Fashion Revolution, eine Bewegung, deren Motto in diesem Jahr Collective Action Carmen Maywald als echten Hebel für Veränderung begreift. Denn Nachhaltigkeit ist keine Aufgabe für Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, sondern beginnt genau dort, wo viele gemeinsam handeln. In dieser Folge geht es um Greenwashing und echten Wandel, um die Frage, wie Worte Wirkung entfalten können und warum Transparenz so entscheidend ist. Collective Action bedeutet dabei nicht nur, sich gemeinsam stark zu machen, sondern auch Verantwortung zu teilen und neue Wege zu gehen. Und wir schauen nach vorn, auf die Zukunft der Fashion Revolution und auf die Rolle, die wir alle spielen können, wenn aus Bewusstsein Bewegung wird und aus Bewegung Veränderung. Viel Spaß damit!
Hallo Carmen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hi Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Und wir hatten eben gerade schon gesagt, den Termin haben wir schon echt so vor Monaten ausgemacht. Ne? Wochen kann man gar nicht mehr sagen. Wahnsinn. Umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, hier uns zusammenzufinden. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dich erstmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Ja, total gerne. Genau. Mein Name ist Carmen Maywald. Ich arbeite als freiberufliche Journalistin und habe so in den letzten Jahren einen Schwerpunkt auf Mode, Nachhaltigkeit und Greenwashing entwickelt und bin quer in den Journalismus eingestiegen. Also ich habe eigentlich Bekleidungstechnik in Hamburg studiert und habe dann im Anschluss noch eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht, parallel zu einem Master in München im Bereich Journalismus. Genau, und arbeite jetzt seit etwas über 5 Jahren als freiberufliche Journalistin zu dem Themenschwerpunkt.
Ja, schön. Und wieso hast du dich erst so vor 5 Jahren dazu entschieden? Weil genau, Bekleidungstechnikerin bist du ja. Also eigentlich wurde es dir ja schon auch so mitgegeben. Hast du dann zwischendurch nochmal dich irgendwie anders irgendwie orientiert gehabt?
Also seitdem ich frei arbeite, arbeite ich eigentlich zu diesem Thema, aber gerade so in der Ausbildung an der Journalistenschule hatte ich so ein bisschen fast Aversion gegen das Thema. Das war halt so kurz nachdem ich den Bachelor beendet hatte und mich auch wirklich aktiv dazu entschieden habe, eben nicht Teil der Modebranche zu sein, also nicht selbst in ihr zu arbeiten. Und irgendwie hatte ich dann während der journalistischen Ausbildung und auch so in den Praktika danach, wurde mir zwar immer wieder auch nahegelegt, dass es doch total sinnvoll wäre, irgendwie so einen inhaltlichen Schwerpunkt in dieser Industrie zu wählen oder zumindest schwerpunktmäßig irgendwie dazu zu berichten. Und so in den ersten Jahren hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf die Branche und wollte mich inhaltlich gar nicht mehr so viel mit diesem Thema beschäftigen. Und dann habe ich aber so in den ersten größeren Recherchen doch gemerkt, wie ich einfach davon profitiere, dass ich selber schon mal einen Blick in diese Branche werfen konnte, dass ich irgendwie schon Kontakte aufgebaut hatte über die Jahre und dass es einfach ein Thema war, mit dem ich mich irgendwie ja schon gut auskannte.
Ja, wollte ich auch sagen, genau, weil mit dem Hintergrund, den du ja hast, dann kannst du das ja auch alles viel, viel besser verstehen und auch besser hinterfragen teilweise. Es ist ja auch eigentlich dann der Sinn und Zweck der Sache, weswegen du ja wahrscheinlich auch in den Journalismus gegangen bist, um da ein bisschen mehr mal der Sache sozusagen auf den Grund zu gehen, ne? Also, ich weiß nicht, genau, bei Flip hast du ja auch gearbeitet, oder für Flip hast du ja auch gearbeitet, den Greenwashing Newsletter, ne? Der wurde ja jetzt leider letztes Jahr oder Anfang des Jahres eingestellt, ne? Ja, fand ich auch sehr schade, weil der war auch super informativ und ist wirklich nochmal so richtig ins Detail gegangen, also.
Ja. Ja, genau, freiberuflich hatte ich für die auch gearbeitet, genau, und auch einige größere Recherchen gemacht. Und ja, ich fand, das war auch eines so der Media Outlets, die sich als allererstes so mit diesem Thema Greenwashing wirklich dann auch differenziert auseinandergesetzt haben und dem wirklich eine große Bühne gegeben haben. Deswegen wirklich schade, dass es am Ende geklappt hat, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich kann auch verstehen, wenn du dann sagst, okay, dass du vielleicht erstmal so ein bisschen die Schnauze voll hattest von Mode. Also wenn man Mode halt so an sich einfach erstmal so oberflächlich dann irgendwie so betrachtet, was war dann so bei dir denn der Auslöser, wo du dann gesagt hast, okay, ich gehe da einfach mal irgendwie ganz anders ran. Ich berichte eher hinter der Mode, also über die Geschichten, kommen die Textilien her oder was haben die Marken sich dabei gedacht oder wie sind die aufgebaut oder wie arbeiten die überhaupt? Hast du da irgendwie ein besonderes Erlebnis gehabt oder wo du dachtest, okay, das muss man erzählen?
Ja, also ich muss sagen, dass es von Anfang an gar nicht so der Plan war, in diese Richtung zu gehen. Also ganz ursprünglich so zu der Zeit meines Abiturs hatte ich immer schon mal so ein bisschen mit dem Journalismus geliebäugelt, aber ehrlich gesagt auch eher so mit diesem klassischen Modejournalismus. Ich habe irgendwie, ist mir in den letzten Jahren auch aufgefallen, dass irgendwie in jeder Rom-Com der 90er irgendwie die Hauptfiguren gefühlt in einem Modemagazin gearbeitet haben. Und ich habe mich in den letzten Jahren gefragt, ob die Inspiration vielleicht auch so ein bisschen daher kam. Genau, und dann konnte man aber Modejournalismus nur an privaten Akademien oder Universitäten studieren. Und das hätte ich mir damals nicht leisten können. Und habe mir dann gedacht, okay, aber ich interessiere mich einfach für Mode. Ich war auch immer ein bisschen naturwissenschaftlich interessiert. Und dann hat dieser Bachelor in Hamburg an der HAW einfach total gut irgendwie zu meinen Interessen gepackt, also dann gepasst. Das ist ein Ingenieurstudiengang, der eben auf die Modeindustrie ausgelegt ist. Das heißt, wir haben wirklich auch im Labor gestanden, Fasern analysiert. Wir haben irgendwie gelernt, wie konstruiert man eigentlich Kleidung und wirklich so auch alles Technische dahinter und haben uns natürlich auch viel mit der Industrie auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, dann gerade so zum Ende meines Studiums wurde ich eigentlich immer kritischer gegenüber der Industrie. Also einmal auf so einer gesellschaftlichen Ebene, dass ich das irgendwie fragwürdig fand, welche Schönheitsideale so durch die Industrie so verbreitet wurden. Und dann irgendwann war tatsächlich ein Ereignis, was dann für mich so der letzte Punkt war, an dem ich entschieden habe, okay, ich will kein Teil dieser Branche sein. Und das war ein Besuch in einer Textilfabrik im Ausland. Wir haben so eine Uni-Exkursion dahin gemacht und das sollte eigentlich sogar eine Vorzeigefabrik sein. Und zwar war das damals in Portugal. Und ich war trotzdem, trotz dass es eigentlich eine Vorzeigefabrik schon war, einfach schockiert von den Arbeitsbedingungen und der Atmosphäre vor Ort. Also wir sind damals da so reingegangen mit so einer Studierendengruppe von so 10, 15 Leuten. Und es hat eigentlich, also es waren fast nur Frauen, die dort gearbeitet haben. Und es hat fast niemand auf uns reagiert, weil die Frauen unter so einem enormen Zeitdruck standen, dass sie wirklich wie in so einer Art Tunnel waren. Und ganz am Eingang der Fabrik hing so eine riesige digitale Tafel, auf der so angezeigt wurde, welche der Näherinnen näht gerade am schnellsten und wer ist so, liegt noch hinter seinem Soll zurück. Und all das hat mich irgendwie einfach so schockiert und auch zu sehen, unter welchen Bedingungen die Frauen dort genäht haben, dass das irgendwie für mich so der letzte Punkt war, an dem ich gesagt habe, okay, das, also in dieser Industrie will ich nicht arbeiten, ich will kein Teil davon sein. Und ich habe mich immer schon fürs Schreiben interessiert und habe dann irgendwie nicht natürlich in diesem Moment, aber so in der Zeit danach für mich reflektiert und den Entschluss gefasst, dass ich gerne als Journalistin arbeiten will und über die Branche berichten möchte. Und habe dann die Ausbildung an der Journalistenschule begonnen und dann aber erstmal gedacht, nee, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Abstand von der Branche. Und als ich dann nach der Ausbildung angefangen habe, frei zu arbeiten, ist es irgendwie einfach so gekommen, dass ich dann wieder zurück zu dem Thema gekehrt bin, für das ich mich auch Jahre davor immer schon interessiert habe.
Ja, ist, glaube ich, dann auch wirklich mal ganz gut, ne, wenn man solche Erlebnisse hatte, dass man da erstmal so ein bisschen Abstand gewinnt. Sonst ist man, glaube ich, dann selber in so einem Tunnel dann halt nämlich drin und sieht gar nicht, dass es durchaus natürlich auch, also positive Beispiele auf jeden Fall gibt. Und Portugal hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so vermutet, muss ich auch sagen, weil es da ja auch ganz, ganz viele GOTS-zertifizierte Fabriken gibt und so. Aber gut, man sieht es halt, es gibt überall dann doch irgendwie schwarze Schafe, so wie es auch im globalen Süden halt gute Beispiele halt auch gibt, finde ich. Ne? Man kann es nicht alles über einen Kamm einfach scheren. Ne?
Ja, und ich glaube auch jetzt ehrlich gesagt, rückblickend nach den mehreren Jahren, die ich jetzt schon zur Industrie recherchiert habe, dass damals die Bedingungen, also ich glaube, jetzt würden sie mich nicht mehr so schockieren wie damals. Das war halt die erste Textilfabrik im Ausland, die ich besichtigt habe. Und ich finde das immer noch extrem fragwürdig, diesen Zeitdruck, unter den man die NäherInnen da versetzt. Aber an sich die Bedingungen im Vergleich zu dem, was ich jetzt über die Jahre in verschiedenen Ländern gesehen habe, war das schon immer noch, also es war tatsächlich vorzeigbarer, aber immer noch fragwürdig auf jeden Fall.
Wo du das jetzt aber nochmal so erzählst, fällt mir auch gerade an, meine Mutter hat auch früher als Näherin gearbeitet hier in Lüneburg bei Lucia. Tatsächlich Lucia, wie sie heißen. Yeah. Und da haben die auch tatsächlich nach Akkord genäht und so wurde dann auch gestoppt. Also damals schon, wann war denn das dann? So 60er? Ja, 60er Jahre müsste das dann gewesen sein. Ja, krass, irgendwie, wie sich das dann doch auch so fortsetzt. Oder das ist dann auch schon sogar hier, also in Deutschland dann auch schon üblich war teilweise, ne?
Ja, wir haben auch im Studium gelernt, wie man so Zeit stoppt bei solchen Akkorden, also wie man am besten einen Arbeitsplatz organisiert, wenn man greift und näht, wie man quasi am schnellsten diese Arbeitsabläufe machen kann, aber das dann natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man das so an der Uni sozusagen im Labor-Setting irgendwie lernt und wenn man dann das erste Mal wirklich mit den Menschen auch denen ins Gesicht schaut, in die Augen schauen kann und irgendwie mal Menschen trifft, die wirklich dann auch hinter unserer Kleidung stehen, das ist auf jeden Fall was ganz anderes.
Ja, absolut. Ja, wie du halt auch sagst, da sind Menschen immer noch, ne? Das wissen ja oder vermuten ja, glaube ich, immer noch ganz, ganz viele nicht. Oder hinterfragen es ja auch gar nicht so, wo kommt denn jetzt hier mein Kleidungsstück einfach her, ne? Wer hat denn das gefertigt? Ja. Sobald es halt irgendwie so weit weg ist, kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das fertig produziert wurde einfach. Ne? Jetzt hattest du die Geschichte eben schon. Hast du denn vielleicht irgendwie auch eine aktuelle Geschichte, die dich jetzt gerade so, oder eine Recherche auch, die dich gerade vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten irgendwie stark beschäftigt hat?
Ja, ich habe irgendwie immer, wenn man zurückkommt von einer Recherche, beschäftigt einen meistens das Thema, also so ist es zumindest bei mir, mit dem man sich irgendwie gerade befasst hat. Aber jetzt, diese Woche, ist es eine Recherche, die jetzt schon ein paar Monate zurückliegt, also im Dezember 2025, weil die Recherche tatsächlich jetzt diese oder nächste Woche veröffentlicht wird. Und zwar war ich da mit meiner Kollegin Özlem Cemena in Malatya, in einer Großstadt in Anatolien in der Türkei. Und wir haben dort die Geschichte einer Frau recherchiert, die uns von sexualisierter Gewalt in den Textilfabriken erzählt hat. Und ich fand irgendwie, dass durch diesen Hashtag MeToo ja 2017 wirklich ja erstmals so die Dimension medial auch aufgemacht wurde, wie viele Menschen eigentlich von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch so am Arbeitsplatz, wie viele Menschen davon betroffen sind. Aber irgendwie waren das damals, finde ich, vor allen Dingen so schillernde, sehr öffentlichkeitsnahe Branchen wie irgendwie die Medien- und Kultur- oder Filmbranche. Und es wurde irgendwie wenig berichtet über eher prekärere Industrien, wie beispielsweise die Textilindustrie. Und deswegen fand ich diese Geschichte extrem wichtig und auch natürlich sehr berührend und ja, kann einen in die Verzweiflung treiben. Aber die Geschichte von dieser Frau, die wir vor Ort recherchiert haben, die basiert auf einer Studie, die von einer Gewerkschaft in dieser Region der Türkei durchgeführt wurde. Und zwar haben die 116 TextilarbeiterInnen befragt. Und zwar genau zu diesen Themenbereichen, also wie sind eigentlich so die Arbeitsbedingungen? Und dann ist in dieser Studie herausgekommen, dass über 40%, also knapp die Hälfte der Frauen, die befragt wurden, angegeben haben, dass sie eben schon sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz erlebt haben. Und diese Studie hat erstmals eben auch die Dimension in dieser Industrie, zumindest in der Region in der Türkei, aufgezeichnet. Und ja, ich fand, das war eine wichtige Geschichte und auf jeden Fall eine Recherche, die mich immer noch beschäftigt.
Das glaube ich. Und es ist ja jetzt gerade auch wieder richtig aktuell. Also es ist ja eigentlich immer präsent, aber es, sag ich mal, es poppt dann ja immer wieder durch solche extremen Geschichten dann immer wieder auf. Hast du Zugang zu dieser Studie? Dann würde ich die sonst gerne auch in den Shownotes irgendwie teilen.
Ja, das wäre toll. Kannst du gerne machen.
Das interessiert bestimmt die ZuhörerInnen auch. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also das glaube ich auch, das ist ein super präsentes Thema. Und gerade weil halt ja einfach auch so viele Frauen in der Textilindustrie arbeiten und meistens die Vorgesetzten ja irgendwie in den Linien dann halt Männer sind. Das ist ja einfach immer noch so. Und ich glaube, da ja, werden wir des Öfteren solche Fälle einfach haben. Ne? Du sagtest eben halt auch so schön, ja, du fandst die Geschichte auch so extrem wichtig. Wie siehst du denn so dann auch eigentlich die Verantwortung von den sozialen Medien, vom Journalismus, also auch so von dir, um halt ja, solche Themen oder halt auch um die Kommunikation um nachhaltige Mode einfach auch so ein bisschen voranzutreiben. Was kann man da machen oder was muss man auf jeden Fall machen?
Mhm. Na, also als Journalistin ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ist vielleicht der falsche Begriff, aber natürlich dieser Drahtseilakt, finde ich manchmal, dass man natürlich auch einfach, gerade wenn man zu solchen Geschichten recherchiert, wie eben dieser sexualisierten Gewalt in der Textilindustrie, dass man einmal als Menschheit irgendwie betroffen ist, natürlich, wenn man eben in diese Gespräche geht und die Interviews führt und ja, von diesen Machtmissbräuchen erfährt. Und man dann irgendwie eigentlich, also ich habe dann manchmal fast so ein Unzufriedenheitsgefühl, wenn ich von so einer Recherche zurückkomme und zwar weiß, okay, wir werden jetzt irgendwie einen Text oder eine Dokumentation dazu veröffentlichen, aber manchmal hat man fast so ein bisschen den Drang, mehr zu tun, aber meine Rolle als Journalistin endet da natürlich und da sehe ich halt meine Aufgabe, einfach den Diskurs zu fördern und eben auf diese Themen aufmerksam zu machen, überhaupt diese Themen irgendwie in die Welt rauszubringen und Menschen eben genau diese Geschichten zu erzählen, die man eben oft nicht sieht, wenn man nur das Kleidungsstück sieht und gar nicht so vor Augen hat, dass da halt irgendwie Menschen dahinter stehen, die die Textilien nähen, die Rohstoffe irgendwie ernten, die Kleidung verpacken, durch wie viele Hände eigentlich so ein Kleidungsstück geht. Und genau, also das, finde ich, ist meine Aufgabe, da den Diskurs zu fördern und eben die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken.
Da können wir den Bogen eigentlich jetzt wunderbar gerade auch zur Fashion Revolution schon mal bringen. Da wollen wir uns ja auch so ein bisschen drüber unterhalten. Die Fashion Revolution Week, die startet ja jetzt auch bald wieder. Ich habe vorhin nochmal geguckt, vom 22. bis 28. April. Und dieses Jahr ist das Motto irgendwie Collective Action. Wie engagierst du dich bei der Fashion Revolution Week? Bist du bei einer Gruppe auch irgendwie angeschlossen oder bindest du dich da irgendwie mit ein oder was hast du für einen Bezug?
Genau, das, was ich gerade meinte, dass ich immer als Journalistin so ein bisschen die Trennlinie, also auf jeden Fall ziehen muss zum Aktivismus. Also ich bin kein Mitglied in einem Verein oder in einem Verband oder so. Ich verfolge natürlich die Arbeit und bewundere das auch total. Ich werde von Femnet bei einer Veranstaltung in Köln am 24. April bei einer Podcast-Aufnahme, bei einer Live-Podcast-Aufnahme dabei sein, wo wir mit einer Gewerkschafterin aus Bangladesch über die aktuelle Lage vor Ort sprechen. Und genau, da bin ich total gespannt auf das Gespräch.
Ja, okay, verstehe ich. Also irgendwo muss man ja auch seine Grenze dann wahrscheinlich ziehen, um halt seine Tätigkeit auch einfach, glaube ich, da klar irgendwie zu definieren, ne? Aber was würdest du generell unter dem Motto Collective Action verstehen? Also, oder was können sich vielleicht auch die ZuhörerInnen darunter vorstellen, wenn die sagen, ah, okay, es ist Fashion Revolution Week, das Motto. Okay, was bedeutet das für mich? Was kann ich da irgendwie machen?
Also ich weiß jetzt, ich muss sagen, ich habe keinen Einblick darin, wie es zu der Auswahl von diesem Thema kommt. Also ich kann nur sagen, was ich darunter verstehe, aber ich finde gerade dieses Kollektive total wichtig. Ich hatte das auch schon häufiger in Gesprächen mit GewerkschafterInnen, dass sie so davon gesprochen haben, die Modeindustrie ist eben so krass globalisiert und ja auch eine der Industrien, die so die Globalisierung als erstes mit vorangeschritten hat. Und trotzdem sind aber oft Vereine und Gewerkschaften eben nicht so global wie die Unternehmen organisiert und agieren eben oft eher natürlich in ihrem Wirkungskreis, ob es jetzt auf dem Land oder in einem bestimmten Bereich der Industrie, wie jetzt irgendwie Färberei oder Näherei bezogen. Und dass das eigentlich kollektiver passieren müsste, dass man sich noch viel mehr vereinen müsste und größer agieren müsste. Ich finde, das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir bei diesem Thema gekommen ist, dass ich das total klug finde, das irgendwie nochmal so anzustoßen, dass es auch ein kollektiver Aktivismus irgendwie braucht. Und generell glaube ich einfach, dass ich verstehe darunter, man sollte irgendwie zusammenkommen und sich für eine Sache einsetzen, sich irgendwie darüber austauschen. Und ich finde, das ist bei all diesen Themen, die irgendwie faire Mode, nachhaltiger Wandel, gerade in diesen Zeiten irgendwie betrifft, dass es total wertvoll ist, einfach mit anderen Menschen zusammenzukommen, die auch Lust haben, sich mit den Themen irgendwie auseinanderzusetzen und einfach nochmal so zu spüren, dass man halt irgendwie nicht alleine ist mit diesen Themen.
Ja, weil man halt einfach ja auch gemeinschaftlich eher dann die Themen auch voranbringen kann, als wenn man da alleine irgendwie steht, ne? Ja. Und es gibt ja auch wirklich in Deutschland, also in so vielen Städten gibt es ja auch einzelne Fashion Revolution Gruppen, wo man sich engagieren kann. Ich habe jetzt auch schon gesehen, in Hamburg ist auch wieder einiges los tatsächlich. Also da werde ich natürlich auch den Link in den Shownotes noch packen zu den ganzen Veranstaltungen. Da gibt es ja auch einen Kalender. Du sagtest, du bist dann jetzt in Köln bei einer Veranstaltung von Femnet und dann nimmt ihr einen Podcast auf. Machst du sonst noch irgendwie was? Es gibt auch so Kleidertauschbörsen manchmal oder irgendwelche anderen Vorträge. Hast du da schon mal geschaut? Ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht geguckt. Aber vielleicht hast du noch irgendwie einen Tipp, was man unbedingt machen müsste.
Nee, ich muss sagen, ich habe auch noch nicht auf den Kalender geschaut. Das mache ich auf jeden Fall auch noch. Aber ich glaube so, also gerade diese so, was so Kleidertausch und so angeht, das ist auch oft sowas, was sich bei mir eher so durchs Jahr zieht und ich eher so im privaten Umfeld auch mache, dass man irgendwie mal zusammenkommt und ja, Kleidung irgendwie weiterreicht untereinander. Genau, aber was den Kalender irgendwie auch in Berlin betrifft, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht so ganz auf dem Schirm.
Okay, und was würdest du sagen, wenn man jetzt so Richtung Thema Ultra Fast Fashion guckt, Shein, Temu und was habe ich jetzt neulich gerade gelesen? Inditex bringt, glaube ich, auch jetzt nochmal eine neue Marke von denen. Da gehört ja Zara, Bershka, Pull&Bear zu und irgendwie Lefties oder so. Ich glaube, das ist nochmal eine billigere Marke. Das geht dann Richtung, glaube ich, Shein und Temu. Die kommt jetzt auch wohl nach Deutschland. Was würdest du sagen, wenn du die so beobachtest? Und ich kann mir gut vorstellen, dass du die Ultra-Fast-Fashion-Szene auf jeden Fall beobachtest. Ja. Was die, wie die kontraproduktiv eigentlich gegen dieses Collective Action wirken. Also was siehst du da so?
Also ich finde es erstmal, muss ich sagen, als diese Debatte um Ultra Fast Fashion so in den letzten Jahren aufgekommen ist, fand ich das also schockierend, dass wir überhaupt einen neuen Begriff brauchten. Also dass Fast Fashion, diese schnelle Mode, dass es nicht mehr gereicht hat, sondern dass es davon jetzt noch eine Steigerung gibt und wir demnach eben einen neuen Begriff brauchten. Ultra Fast Fashion ist ja im Grunde Echtzeitmode ist. Also man bestellt es an einem Tag, es ist am nächsten Tag da. Und ja, es strömen irgendwie nicht mehr wöchentlich neue Kollektionen auf den Markt, sondern täglich tausende neue Kleidungsstücke bei Shein, Temu und Co. Ich muss sagen, dass ich das wirklich mit einer sehr großen Unmut und irgendwo auch Angst beobachte, weil also natürlich einmal, was es für unsere Umwelt bedeutet, wie viele Ressourcen eben nochmal mehr aufgewendet werden und im Grunde ja auch verschwendet werden, weil dadurch eben der Kreislauf nicht geschlossen wird. Also umso schneller natürlich Mode produziert wird, umso weniger Wert kann man ja auch darauf oder wird darauf gelegt in der Produktion, dass es wirklich ein langlebiges Kleidungsstück ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass auch unter dieser noch schnelleren, unter diesen noch schnelleren Produktzyklen natürlich auch die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort noch stärker leiden. Also ich finde es ganz schön desillusionierend, dass das System noch schneller sich selbst überholt hat im Grunde.
Ja, ist verrückt, ne? Also das habe ich auch nicht gedacht, dass es da, wie du schon eben sagtest, dass es da noch einen neuen Begriff oder eine Definition für gibt. Das ist schon echt crazy und dass es auch gar kein Ende gefühlt gerade nimmt, dass es halt immer noch getoppt wird. Wie gesagt, was ich jetzt über Inditex gelesen habe, dass jeder meint, dass er ja da jetzt nochmal eine Ultra Fast Fashion Kollektion ist, das ja schon gar nicht irgendwie mehr Produkte, ja nur Produkte irgendwie auf den Markt bringen muss. Was würdest du denn oder was könntest du unseren ZuhörerInnen vielleicht irgendwie vorschlagen oder raten, damit sie vielleicht auch ihren Modefußabdruck irgendwie verkleinern können und gar nicht erst auf diese Ultra-Fast-Fashion-Falle reinfallen. Genau.
Ich muss sagen, dass es mir immer so ein bisschen schwerfällt. Also mir ist das immer wichtig zu betonen, dass ich finde, dass vor allen Dingen der Hebel in der Politik und der Industrie selbst liegt. Also dass die Verantwortung nicht alleine bei VerbraucherInnen und KonsumentInnen liegt, sondern dass sich eben die Industrie an sich verändern muss. Und dafür brauchen wir eben andere gesetzliche Vorgaben und Richtlinien. Aber ich verstehe auch total, also so geht es mir natürlich auch einfach als Verbraucherin, dass man sich irgendwie gerade, wenn man eben hört, okay, eine neue Ultra-Fast-Fashion-Marke, dass man sich irgendwie fragt, okay, was kann ich eigentlich tun oder wie kann ich eigentlich nachhaltiger konsumieren oder wo ist sozusagen mein eigener Wirkungskreis? Und ich finde eigentlich, also da halte ich oder versuche mich auf jeden Fall selbst auch dran zu halten, ist dieses bekannte Zitat von Vivienne Westwood, buy less, choose well and make it last. Also weniger kaufen, wirklich die Kleidung zu kaufen. Es gibt da irgendwie so eine Faustformel, wenn man ein Kleidungsstück sieht, von dem man denkt, dass man es unbedingt haben will, dass man sich mal vorstellen soll, ob man das 30 Mal oder häufiger tragen würde. Und dann halt eben die Kleidung, die man eben hat, wirklich auch so zu behandeln, dass sie eben möglichst lange hält und immer wieder irgendwie neue Ideen entwickeln, wie man die Kleidung kombinieren kann, sich auch so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie kann man eigentlich Kleidung reparieren, wie pflege ich sie am besten, dass sie eben möglichst lange hält. Ich finde, das ist eigentlich so der beste Ansatz. Und ich finde, da hilft mir persönlich und ich glaube auch vielen anderen Menschen auch total, einfach sich nochmal vor Augen zu führen, die Menschen dahinter. Also die Recherchen, die ich gemacht habe, haben mir natürlich bisher schon häufiger ermöglicht, wirklich auch den Menschen mal ins Gesicht zu gucken, die eben Teil dieser Textilienlieferkette sind und wirklich auch die Auswirkungen davon in ihrem Leben, in jedem Tag sozusagen spüren. Und wenn man eben diese Menschen mehr im Hinterkopf hat und sich überlegt, okay, was bestimmt der Wert von so einem Kleidungsstück? Und ich finde, das ist maximal davon bestimmt, wie viel Arbeit da reinfließt in so ein Textil, wie viele Rohstoffe, aber auch, wie gesagt, durch wie viele Hände so ein Kleidungsstück geht, bevor es bei uns dann am Ende im Kleiderschrank hängt. Und wenn man da irgendwie bewusster ist, dann finde ich, mir fällt es dann auch viel leichter, irgendwie so eine Art Beziehung so zu meinen Kleidungsstücken aufzubauen und sie einfach auch mehr wertzuschätzen.
Ja, nein, du hast auch komplett recht, dass es nicht nur auf die KonsumentInnen abgewälzt werden soll. Das wollte ich auch gar nicht damit sagen, tatsächlich. Jeder muss da irgendwie so ein bisschen seinen Beitrag halt leisten. Und ich weiß auch, es ist auch unglaublich schwierig, sich von dieser Flut an Textilien, die einem da präsentiert wird, irgendwie frei zu machen. Das ist einfach wirklich ganz, ganz schwierig. Und eigentlich muss man da halt ansetzen, ne, dass man halt diese ganze Überproduktion erstmal reduziert, damit wir dieses riesengroße Angebote einfach gar nicht haben. Ne?
Ja.
Wir hatten jetzt letzte Woche, hatte ich auch mit ein paar Unternehmen das Gespräch, oder das hatte ich auch schon mal in einer älteren Podcast-Folge, ist mir dann nämlich wieder eingefallen. Eigentlich müsste man halt nicht die nachhaltigen Marken, dass die mit ihren Siegeln und Zertifikaten ihre Produkte bewerben, sondern eher dann die Ultra-Fast-Fashion, Fast-Fashion-Labels eher auf ihren Produkten so ein Foto machen wie bei den Zigaretten. Weißt du, so dann ein Foto irgendwie von Kinderarbeit oder Sklaverei dann oder so, also das Negative dann zeigen, weil erst dann, glaube ich, wird einem das so bewusst. Ich meine, gut, bei den Zigaretten hat es auch nicht unbedingt, glaube ich, immer geholfen, die fiesen Fotos, aber es wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Also warum müssen die Marken, die es eh schon eigentlich gut machen und sich zertifizieren lassen und schauen, wie sie soziale und ökologische Kriterien umsetzen können, warum müssen die nochmal extra zahlen und jetzt auch schauen, natürlich, da kommen wir auch vielleicht gleich noch zu, mit der EMCO, mit der Anti-Greenwashing-Regulierung, halt schauen, wie sie richtig kommunizieren. Und im Gegensatz dazu können dann andere größere Marken einfach so weitermachen, wie sie wollen. Also vielleicht wäre das auch mal so ein Pilotprojekt.
Stimmt, ja, finde ich eigentlich auch mal.
Ein Warnhinweis. Ja, genau. Oder so ein, das war auch, glaube ich, schon mal Thema halt, wie halt auch bei den Lebensmitteln, dass man halt auch so ein Scoring halt hat, irgendwie so von Rot bis Grün irgendwie, dass man das auch bei den Textilien hat. Ich glaube, da gibt es nämlich auch schon so eine ESG, also so ein Environmental Social Government Scoring. Muss ich auch nochmal gucken. Ja. Also, ja, ich glaube, da kann man auch noch ganz viel machen. Cool.
Ja, oder auch, dass man mehr Informationen rausgeben muss, was eigentlich, also weil ich meine, an andere Menschen zu denken, ist die eine Sache, aber also man muss ja ehrlich sagen, dass man oft auch irgendwie egoistischer denkt und auch an sich als Person. Und ich finde, wenn man da irgendwie auch schon Warnungen dazu geben müsste, was eigentlich in so einem Kleidungsstück drin ist, das so schnell produziert wurde, das ist ja auch immer wieder, dass man das hört, dass Kleidungsstücke getestet wurden. Das habe ich auch schon mal mit einer Kollegin in der Recherche gemacht und dass da an Chemikalien, also nicht jede Chemikalie ist irgendwie schwierig, aber es sind viele für die Umwelt und auch für Menschen giftige Chemikalien in diesem Produktionsprozess von Textilien eben verankert. Und ich glaube, wenn Menschen darüber auf so einem Produkt gewarnt werden würden, was es eigentlich für unsere eigene Gesundheit und auch natürlich die Gesundheit unserer Umwelt bedeutet, vielleicht wäre das auch nochmal ein Hebel, um mehr abzuschrecken.
Ja, wäre auch nochmal eine gute Idee. Mal gucken. Genau. Kam jetzt nochmal zum Greenwashing zurück. Genau, du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit Greenwashing und wir hatten ja auch schon mehrere Folgen, habe ich da schon gemacht über das Thema. Aber wie definierst du für dich Greenwashing oder wo läuten da deine Alarmglocken, wenn du da irgendwas siehst, wo du sagst so, oh, das klingt jetzt aber hier echt nach Greenwashing?
Ja, also grundsätzlich ist Greenwashing einfach eine Marketingpraxis, bei der sich eben Unternehmen sich selbst oder die Produkte, die sie herstellen, nachhaltiger darstellen, als sie in Wirklichkeit sind. Also indem sie Umweltaussagen machen, die sie gar nicht belegen können durch Zahlen, Daten, Fakten. Und ich muss sagen, dass ich das schon in manchen Fällen gar nicht so leicht finde, Greenwashing zu erkennen direkt. Und also deswegen dauern ja auch unsere Recherchen dazu manchmal wirklich so lange, weil natürlich man das dann eben auch fundiert wirklich recherchieren muss, ob es am Ende tatsächlich Greenwashing ist oder nicht. Aber ich finde so eine Faustformel auch da, die man sich merken kann, ist, also wenn es mir wirklich zu gut klingt, um wahr zu sein für mich, dann ist es irgendwie schon so das erste, sodass so das erste Mal die Glocken läuten. Und ich finde auch so ein bisschen, wenn einem verkauft wird schon, dass man irgendwie mit dem Kauf von einem Produkt irgendwie die Welt retten kann. Da ist der Ansatz einfach schon ganz falsch irgendwie. Aber ich finde, natürlich gibt es irgendwie Beispiele von Greenwashing, die sehr naheliegend sind. Also wenn jetzt eben so Ultra-Fast-Fashion-Hersteller sich als besonders nachhaltig darstellen. Oder ich hatte das mal einmal, dass ich gesehen habe, dass Shein so nachhaltige Verpackungen entwickelt hat. Also so Tüten, die angeblich aus, ich glaube, das war damals recyceltem Plastik bestehen sollten. Und die Dinge an sich, also da muss man gar nicht, finde ich, so tief reingehen, um wirklich, kann man ja auch als Konsumentin gar nicht, um nachzuvollziehen, ist die Verpackung jetzt wirklich so nachhaltig wie versprochen. Ich finde, der Ansatz alleine, Ultra Fast Fashion in einer nachhaltigen Verpackung zu verschicken, ist einfach absurd und macht den Einkauf nicht nachhaltiger. Also ich finde, vieles merkt man dann irgendwie schon an sich und manches, da muss ich sagen, und deswegen bin ich auch froh, dass es solche Vorstöße wie beispielsweise die EMCO-Direktive gibt, muss einfach stärker reguliert werden, weil es eben nicht so leicht ist, für VerbraucherInnen da wirklich durchzublicken.
Ja, ist es auch nicht. Also man selber struggelt da ja auch teilweise irgendwie schon, ne? Beziehungsweise die VerbraucherInnen, erstens haben sie meistens vielleicht gar keine Zeit dafür dazu, das zu recherchieren. Irgendwie wissen aber auch vielleicht dann gar nicht, okay, wonach gucke ich jetzt wirklich richtig und so. Und das kann man denen ja auch eigentlich dann nicht zumuten, finde ich, ne? Also hast du denn so aus deiner Brille gesehen irgendwie so ein paar einfache Tipps auch für Marken, wo man sagt so, okay, also das versucht mal echt bitte zu vermeiden, damit ihr gar nicht erst in diese Greenwashing-Falle tappt, weil, also ich glaube, manche Marken machen es auch unbewusst. Also das ist bei manchen dann gar nicht bösartig. Da hat vielleicht dann nur vielleicht die eine Abteilung mit der anderen Abteilung nicht richtig kommuniziert. Passiert ja auch dann manchmal. Und zack, schon ist die Greenwashing-Falle zugeschnappt. Hast du da irgendwelche einfachen Tipps, was man machen sollte oder könnte?
Also so ganz einfache Tipps habe ich nicht, aber das, was mir eben von der anderen Seite, also als Journalistin, die sich dann eben die Marketing-Kommunikation von Unternehmen anschaut, oft auffällt, sind wirklich so klassische Begriffe wie klimaneutral zum Beispiel. Das finde ich einfach, also und das finde ich wirklich erstaunlich, wie weit sich dieser Begriff so verbreitet hat und wie absurd es eben ist, weil nichts klimaneutral ist und Also ich finde, das ist so der erste Schritt, dass man irgendwie nicht auf so pauschale Aussagen und pauschale Begriffe zurückfällt. Und ich muss sagen, um nochmal so einen Schritt zurückzugehen, eigentlich, dass es überhaupt Greenwashing gibt, ist ja eigentlich fast eine, also ruht ja aus einer positiven Entwicklung heraus, weil Unternehmen ja irgendwann wahrgenommen haben, es ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir eben mit Umweltaussagen werben. Also es scheinen sich immer mehr Menschen schon irgendwie dafür zu interessieren und wir können sie darum irgendwie ansprechen, sonst würde sich das Greenwashing ja irgendwie auf Nachhaltigkeitsberichte, in die fast niemand reinschaut, beschränken. Aber es haben ja wirklich über viele Jahre, ich finde, das geht jetzt ein bisschen zurück, aber viele Unternehmen ja wirklich sehr aggressiv an vorderster Front mit Umweltaussagen geworben. Und dass sie das überhaupt tun, ist ja eigentlich ja fast eine positive Entwicklung. Es wäre halt nur schön, wenn hinter den Aussagen dann auch wirklich das stehen würde, was sie einem suggerieren und versprechen. Aber ich finde so diese ganz einfache Kommunikation, vielleicht spricht da auch einfach die Journalistin aus mir, dass ich denke, es ist komplexer, als ihr es darstellen wollt. Und irgendwie Marketing-Menschen können es dann, haben doch einen besseren Blick darauf, wie man es irgendwie leichter kommunizieren könnte. Aber bisher würde ich sagen, vor allen Dingen dieser Ansatz ist möglichst einfach und irgendwie pointiert in einem Begriff zusammenfassen zu können, das funktioniert irgendwie in meinen Augen nicht. Und dann kommt da oft sowas bei raus, wie eben dieses Produkt ist klimaneutral, was maximal täuschend ist. So.
Absolut. Ja, ich denke halt auch wirklich, dass so mehr Storytelling dann einfach manchmal noch hilft. Also, dass man halt ein bisschen mehr über seine Marke erzählt, was man macht, wo man es macht, mit welchen Lieferanten man zusammenarbeitet. Also wirklich transparent so ein bisschen den Background des Unternehmens einfach auch erklärt und Insights gibt, als wild mit irgendwelchen Begriffen dann halt rumzuschmeißen. Ne?
Total. Und ich finde gerade ehrlich gesagt auch für kleinere Unternehmen, bei denen jetzt aus meiner Perspektive gesprochen heraus, ich das auch noch glaubwürdiger finde, einfach auch wirklich die Grenzen zu zeigen, also ganz klar zu sagen, zum Beispiel hattest du es ja gerade auch angesprochen mit den Siegeln, dass es eben Siegel gibt, die jetzt für ganz kleine Brands beispielsweise überhaupt gar nicht realistisch sind, das finanzieren zu können, durch so ein Zertifizierungsverfahren zu durchlaufen, da eben auch klar einfach mit, also die Konsumierenden oder die Einkäufer und Einkaufenden mit an die Hand zu nehmen und denen auch klar zu sagen, wo liegen eben Schwierigkeiten und wo sind irgendwie auch die Grenzen von dem, was man jetzt gerade zu dem Zeitpunkt als Unternehmen irgendwie umsetzen kann.
Nee, finde ich auch. Und wir hatten jetzt auch schon öfter das Thema halt, genau, gerade der Begriff Nachhaltigkeit, der ist ja auch so verbraucht worden, wirklich von den Unternehmen, dass man dafür auch einfach ein anderes Narrativ finden muss. Passiert ja teilweise schon auch. Hast du da irgendwie gerade so ad hoc irgendwie eine Idee, was man anstelle von Nachhaltigkeit auch kommunizieren kann, oder hast du schon was mitbekommen, was bei dir im Umfeld genutzt wird stattdessen?
Also einen neuen konkreten Begriff, muss ich sagen, habe ich jetzt aktuell nicht auf dem Schirm. Ich finde, auch da würde ich, glaube ich, eher mir wünschen, dass es differenzierter, also dass man wirklich sagt, was ist, also woran arbeitet man, oder wenn es sich jetzt irgendwie nochmal auf dem Beispiel von einer Verpackung, was genau ist denn nachhaltig daran, ohne überhaupt den Begriff Nachhaltigkeit zu verwenden, also konkret zu sagen, was macht man anders als andere und wie profitierst du als Verbraucherin oder unsere Umwelt davon, also das einfach klarer zu benennen. Aber hast du einen Begriff? Oder?
Also was ich jetzt nochmal so oft schon mitbekommen habe, dass viele halt so Langlebigkeit gerne jetzt schon halt nutzen, weil das ja dann auch auf die Kreislaufwirtschaftsmodelle dann auch wieder einzählt, ne? Weil damit deckst du ja eigentlich dann auch viele Aspekte oder viele Kriterien ab, dass halt ein Produkt reparierfähig ist, dass es vielleicht dann sogar gemietet, getauscht werden kann oder so und dadurch halt langlebig im Kreislauf bleibt. Sowas, aber wie du auch schon, das fand ich eben eigentlich ganz schön, was du meintest, dass man halt wirklich erklärt, wie der Endkonsument, die Endkonsument davon profitiert, oder auch halt die Umwelt, genau, und was man halt anders macht gegenüber vielleicht anderen oder so. Also das finde ich auch ganz schön, wenn man das dann so darstellen will, also ohne jetzt Fingerpointing auf andere, aber dass man halt das so ein bisschen einfach besser erklärt, das finde ich auch gut. Ja, ist glaube ich, schwierig. Und wenn man jetzt Langlebigkeit nehmen würde, dann nehmen das dann wieder alle, dann ist das wieder verbraucht. Oder eine Zeit lang war auch, glaube ich, verantwortlich, halt, dass man verantwortlich produziert, ist genau eigentlich so schwammig. Ne? Was bedeutet es, verantwortlich zu produzieren? Also, ja, das ist echt schwierig irgendwie. Mal gucken, was da noch so bei rauskommt eigentlich.
Ja, ich bin auch gespannt.
Ja, es ist echt ein komplexes Thema. Ja. Also halt auch mit den ganzen Regularien jetzt, ne, die EMCO ist, dann gibt es demnächst die Ökodesign-Regulierung dann auch mit dem digitalen Produktpass und so. Und das ist auch richtig viel, was momentan da so wirklich von der Gesetzvorgabe halt einfach kommt. Mhm. Und merkst du das bei dir in der Arbeit mit den ganzen regularen Gesetzen? Hat das bei dir irgendwie einen Einfluss? Und wenn ja, was für ein?
Also ich merke es noch, also ich glaube, dafür sind viele dieser neuen Gesetzesvorgaben noch wahrscheinlich zu jung, als dass ich jetzt in den Recherchen schon die direkten Auswirkungen davon bemerke. Was ich so ein bisschen, also ich finde, was man so ein bisschen wahrnimmt, ist, dass schon einige Unternehmen in ihrer Kommunikation so ein bisschen zurückgeschraubt haben, was irgendwie Nachhaltigkeit angeht und bestimmte Begriffe. Natürlich haben die neuen Gesetzesvorgaben ja auch schon vorab auf dem Schirm und ich glaube, da haben sich schon auch einige gekümmert, dass sie irgendwie ein bisschen abgesichert sind. Ich glaube, das Einzige, mit dem ich jetzt wirklich kürzlich in einer Recherche konfrontiert war, war diese neue Abfallrahmenrichtlinie, die ja wirklich zu einer riesigen Verwirrung geführt hat. Also es geht ja um die Getrenntsammlung von Textilien, das ja auch in Deutschland jetzt Anfang des Jahres umgesetzt wurde. Und da habe ich einfach in der Recherche zu Altkleidern von verschiedenen Stellen, also sei es irgendwie Verbänden, die Kleider spenden, organisieren oder Altkleider Sortierung und Sammlung betreiben, einfach gehört, wie fehlerhaft diese Kommunikation ja war. Also viele VerbraucherInnen hatten da nachher den Eindruck, dass sie eigentlich nichts mehr in den Restmüll entsorgen dürfen und damit sind halt irgendwie alle Kleidungsstücke, die aussortiert wurden, egal wie zerschlissen oder verdreckt sie waren, in der Sammlung gelandet, was natürlich eine riesige Katastrophe für die Altkleidersammlung war, die ja eh schon mit erheblichen Einbußen in der Qualität in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt zu kämpfen hatten. Und da, finde ich, hat man so ein bisschen gemerkt, okay, es greift irgendwie eine neue Richtlinie, aber sie wurde halt irgendwie völlig falsch kommuniziert oder dann von vielen falsch verstanden.
Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht irgendwie, ne? Also fällt mir dazu ein, aber das habe ich auch mitbekommen, dass da halt komplette Verwirrung war bei den EndkonsumentInnen. Und eigentlich soll es ja sein, dass die halt besser darüber informiert sind, ja, generell auch über nachhaltige Produkte oder wie beschreibt man das, ne? Und da, glaube ich, fehlt halt einfach auch wirklich, sag ich mal, jetzt in den Läden dann manchmal auch eigentlich die Informationen den EndkonsumentInnen gegenüber, um die halt wirklich auch aufzuklären, mitzunehmen und denen zu erklären, vielleicht auch, warum dieses eine T-Shirt 14,99 kostet und das andere kostet vielleicht 39,99 oder so. Ne? Also ich glaube, da kann wirklich noch ein bisschen mehr getan werden, dass halt auch wirklich die MitarbeiterInnen dementsprechend geschult werden, mitgenommen werden, dass die auch wirklich die Auskunft darüber geben können. Also ich glaube, da ist halt wirklich immer noch zu wenig. Weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast oder so. Ich glaube, dass da echt wenig getan wird einfach.
Das kann ich gar nicht so genau sagen, was da, also ob da wirklich so die Kapazitäten überhaupt reinfließen, aber ich finde generell, also du hattest ja auch gerade schon diese EMCO-Direktive eben angesprochen und der Name alleine sagt es ja schon, also es geht ja um das Empowering der Consumer, also die quasi Befähigung der VerbraucherInnen eben im Sinne des nachhaltigen oder des, nicht des nachhaltigen, sondern des ökologischen Wandels konsumieren zu können. Und um einen dazu zu befähigen, muss man ja eben überhaupt bewusste Konsumentscheidungen treffen können. Und die kann man eben nur treffen, wenn man die richtigen Informationen bekommt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass ich nicht finde, dass die Verantwortung bei den VerbraucherInnen liegt, aber trotzdem liegt natürlich eine gewisse Macht auch bei uns. Und ich finde, es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung, dass man zumindest mit den richtigen Informationen versorgt werden sollte.
Das auf jeden Fall. Die Macht liegt auf jeden Fall bei uns und die muss halt richtig genutzt werden, ne? Also wenn das jetzt noch passiert, das wäre auch richtig gut. Kam, dann sind wir nämlich, ich gucke mal so ein bisschen gerade auf die Uhr. Wir kommen schon so dem Ende nahe und das passt jetzt eigentlich nämlich dann ganz gut zu meiner Frage noch. Was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt so in 10, 15 Jahren wieder treffen und dann über die Modebranche oder Textilindustrie halt wieder sprechen? Was könntest du dir vorstellen, was sich bis dahin verändert hat? Oder hat sich bis dahin was verändert? Oder wo kannst du vielleicht sogar, wo können wir mitwirken?
Also ich bin mir relativ sicher, dass sich was verändern wird in der Nachhaltigkeitskommunikation. Wie gesagt, ich finde, man merkt das jetzt schon ein bisschen, dass Unternehmen vorsichtiger kommunizieren und natürlich da auch viel mehr Wissen in den letzten Jahren sich angeeignet wurde darüber, einmal die Wirkungen natürlich auf VerbraucherInnen, aber auch einfach Wissen zum Thema ökologischer Wandel. Und ich hoffe, dass wir irgendwie Glück haben und auch politisch es mehr in die Richtung geht, dass beispielsweise endlich die Green Claims Direktive, die ja auf ein gleiches Thema abzielt, auf diese Nachhaltigkeitskommunikation, dass wir irgendwie da voranschreiten. Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass sich auch durch diese EMCO-Direktive was verändern wird und anders kommuniziert werden wird. Und wenn ich mir was wünschen darf, was in den nächsten 10 Jahren passieren sollte, dann würde ich auf jeden Fall auch durch die Recherchen, die mich in den letzten Monaten begleitet haben, mir wünschen, dass einfach Menschen entlang der Textil-Lieferkette fair bezahlt und behandelt werden.
Das ist so ein toller Wunsch, den darfst du dir auch sehr gerne wünschen. Und hast du irgendwas noch, Carmen, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was du noch gerne loswerden möchtest?
Nö, ich glaube, wir haben eigentlich alles so ziemlich abgedeckt. Einfach dieser Punkt, den ich ja, glaube ich, häufiger jetzt auch in dem Gespräch gemacht habe, dass es irgendwie ja schon, also auch ein Privileg ist für mich, die Menschen, also einige Menschen in dieser Textil-Lieferkette kennengelernt zu haben und denen wirklich ins Gesicht geschaut zu haben und mit denen darüber zu sprechen, was bedeutet die Produktion von Mode für dein Leben, für deinen Alltag. Ich finde, das nicht aus den Augen zu verlieren. Hinter jedem Kleidungsstück stehen eben Dutzende Menschen, die daran gearbeitet haben. Und dann hat man irgendwie auch schon ein ganz anderes Gefühl der Kleidung gegenüber, die man in seinem Kleiderschrank hängen hat.
Ja, absolut. Und du hast eigentlich dann so eine super wichtige Aufgabe, dass du die Geschichten halt weiter transportierst an alle anderen, die nicht die Möglichkeit haben, dann in die Länder zu reisen, geschweige denn überhaupt in eine Fabrik zu gehen, als, sag ich mal, Privatperson. Und das ist dann super hilfreich, dass damit mit deiner Arbeit halt wirklich das dann auch mal transparent irgendwie offengelegt wird.
Ja, das stimmt.
Ja, super. Arbeit gut. Ja, sehr gut, Carmen. Alles klar, Carmen. Dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ja, vielen
Dank. Und dann bin ich auch gespannt, was wir als nächstes von dir dann lesen, hören werden, wo auch immer. Genau, die Studie, die teile ich dann ja. Und wenn du sonst irgendwie noch einen Bericht hast, wo du sagst, oh ja, den würde ich auch noch gerne teilen, den du mal geschrieben hast oder so, kannst du mir auch gerne noch geben, dann verlinke ich den auch in den Shownotes.
Ja, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Sabine.
Das fand ich auch. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend. Bis dann, Carmen. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Carmen hat es in unserem Gespräch so treffend gesagt, mit einem Zitat von Vivienne Westwood: By less, choose well, make it last. Ein einfacher Satz, der so viel über Bewusstsein, Verantwortung und echten Wandel erzählt. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.